Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. Wie wir schon in unserer letzten Podcast-Folge besprochen haben, ist Rückenschmerz eine Volkskrankheit. Kreuzschmerzen sind schon seit längerer Zeit die häufigsten Anlässe für Arbeitsunfähigkeiten. In Bezug auf vorzeitige Berentungen belegen in den letzten Jahren Erkrankungen des Bewegungsapparates den zweiten Platz hinter psychischen Erkrankungen. Fast jeder hat im Laufe des Lebens irgendwann mit Kreuzschmerzen zu tun. Normalerweise sind sie harmlos, treten plötzlich auf und verschwinden innerhalb einiger Tage oder weniger Wochen wieder. Nur ca. 3-5% aller Rückenschmerzen sind tatsächlich auf eine spezifische Erkrankung zurückzuführen. Für den spezifischen Kreuzschmerz gibt es eine Vielzahl an Ursachen. Die in Deutschland wesentlich für das Organ Wirbelsäule zuständigen Fachgesellschaften, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, haben mithilfe der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, kurz AWMF, eine Leitlinie zum spezifischen Kreuzschmerz erarbeitet, die eine Empfehlung zum Umgang mit spezifischen Kreuzschmerzen enthält. Ziel ist es, durch geeignete Diagnosemaßnahmen, Kenntnis der Struktur und Funktion der Wirbelsäule und unter Berücksichtigung aller bekannten modulierenden Faktoren eine zeitnahe Diagnose zu stellen und eine entsprechende Therapie einzuleiten. Einem Teil der Ursachen für den spezifischen Rückenschmerz wollen wir uns heute auch wieder anhand von Patientinnen und Patientenfällen zuwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf, an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Ich greife mal direkt den Gedanken zur Leitlinie auf und möchte direkt ergänzen, dass eine solche Leitlinie auch unter Berücksichtigung aller bekannten fachlich-wissenschaftlichen Aspekte und Neuerungen nicht jeder Situation uneingeschränkt gerecht werden kann. Es handelt sich also mehr um eine Empfehlung, von denen aber ein Behandler oder eine Behandlerin in begründeten Fällen auch abweichen kann und nicht um eine Gesetzgebung. Das gilt insbesondere beim Vorhandensein von sogenannten Red Flags, also Warnhinweisen für einen bedrohlichen Krankheitsverlauf, bei denen auch unter Umständen schnell gehandelt werden muss.
Das ist eine wichtige Ergänzung. Ich möchte als Einstieg ins Thema gerne einen 74-jährigen Patienten seine Geschichte schildern lassen. Guten Morgen, Herr S. Sie sind ja heute mit starken Rückenschmerzen in meine Praxis gekommen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern teilen wollen.
Guten Morgen. Ja, gerne. Also dann erzähle ich mal, ich habe vor 2 Tagen im Garten gearbeitet. Dabei musste ich relativ fest verwurzeltes Unkraut ausreißen und habe dabei einmal ganz schön ruckartig gezogen. Direkt danach hatte ich plötzlich Rückenschmerzen. Ich habe dann mit der Gartenarbeit aufgehört, aber nach circa 2 Stunden konnte ich mich kaum noch bewegen. Zunächst habe ich mich hingelegt und meine Frau hat mir ein Schmerzmittel, das wir noch zu Hause hatten, gegeben. Ich habe gedacht, das geht schon wieder weg, aber es wurde immer schlimmer. Gestern Nachmittag bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen. Der hat mich dann an Sie überwiesen und da bin ich.
Ja, das war auch gut so von Ihrem Hausarzt. Hatten Sie sowas denn schon mal und wo tut's denn genau weh?
Nein. Früher hatte ich zwar häufige Rückenschmerzen, als ich noch gearbeitet habe, aber jetzt schon länger nicht mehr. Es tut vor allen Dingen unten in der Mitte der Lendenwirbelsäule weh.
Strahlt der Schmerz irgendwohin aus?
Nein, eigentlich nicht. Ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links.
Und haben Sie den Schmerz nur bei Bewegung oder auch im Liegen?
Vor allem beim Aufstehen. Aber es tut mir eigentlich die ganze Zeit weh.
Sind denn sonst noch irgendwelche Erkrankungen bei Ihnen bekannt?
Das Übliche, glaube ich. Ich habe mit dem Blutdruck zu tun und mit dem rechten Knie, wie Sie wissen, aber sonst nichts.
Also in der Untersuchung zeigte sich vorhin bei Ihnen ja dann unter anderem ein deutlicher Druckschmerz über dem 3. Lendenwirbel, ein Muskelhartspann und vor allem ein deutlicher Fersenfallschmerz. Daher ergab sich für mich der Verdacht auf einen osteoporotischen Wirbelbruch.
Stimmt. Wir haben ja dann eben auch ein Röntgenbild der Lendenwirbelsäule gemacht.
Genau. Hier zeigte sich dann leider ein Bruch des dritten Lendenwirbelkörpers, aber zum Glück mit einer stabilen Wirbelkörperhinterkante. Wir haben dann ja vorhin die weiteren Behandlungsmöglichkeiten besprochen. Lieber Herr S., vielen Dank, dass Sie bis hierhin Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und gute Besserung.
Danke, das habe ich gerne gemacht.
Ein Röntgenbild kann Wirbelbrüche, aber auch degenerative Veränderungen, also verschleißbedingte Veränderungen an der Wirbelsäule oder auch an anderen Gelenken oder zum Beispiel auch ein Wirbelgleiten, eine sogenannte Spondylolisthesis, zeigen. Generell ist darauf zu achten, dass die Röntgenbefunde immer im Kontext mit dem klinischen Untersuchungsergebnis zu bewerten sind. Eine radiologische Bildgebung ohne eine klinische Konsequenz für den Patienten oder die Patientin sollte aufgrund der Strahlenbelastung vermieden werden.
Bei Herrn S. ergaben sich neben einer Schmerztherapie einige mögliche weitere Maßnahmen. Das Wichtigste war, dass zunächst keine Operation notwendig war. Dem Patienten wurde ein Korsett verordnet, um den Wirbelbruch zu stabilisieren und die Beweglichkeit der Wirbelsäule einzuschränken. Das Korsett soll er jetzt erstmal für 12 Wochen regelmäßig beim Aufstehen tragen. Zum Schlafen kann er es ablegen. Und wir haben eine Knochendichtemessung zur Frage des Vorliegens einer Osteoporose angeraten, weil man sich ja normalerweise beim Unkrautjäten keinen Bruch zuziehen sollte. Und ich habe zur Sicherheit eine Computertomographie veranlasst, um den Wirbel besser beurteilen zu können und auch andere Erkrankungen weiter auszuschließen.
Das ist ein sehr typisches Patientenbeispiel für Patienten mit einem Wirbelbruch. Heftige Schmerzen, die aus heiterem Himmel plötzlich ins Kreuz fahren, werden auch Hexenschuss oder Lumbago genannt. Manchmal ziehen die Schmerzen in ein oder auch in beide Beine. Wenn sie bis über das Knie oder in den Fuß ausstrahlen, spricht man auch von Ischialgie oder umgangssprachlich sagen die meisten Patientinnen und Patienten, ich habe Ischias oder Rücken. Die häufigste Ursache dieser Form von Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in die Beine kommt von einer Blockierung oder Bewegungsstörung an der Wirbelsäule.
Einen solchen Fall hatten wir in der vorherigen Folge ja auch schon einmal besprochen.
Ja, stimmt, genau. Manchmal haben diese Beschwerden aber auch eine spezifische Ursache und das kann dann ein Bandscheibenvorfall sein. Dann kann zu dem Rückenschmerz auch ein Kribbeln oder auch eine Taubheit im Bein dazukommen. Beim Bandscheibenvorfall, wie bei den meisten anderen Rückenschmerzen allerdings auch gilt, in der Akutphase, also in der ersten bis dritten Woche, sollte bei Fehlen von neurologischen Ausfallerscheinungen, also zum Beispiel einer Fußlähmung oder auch einer Taubheit im Bein, eine konservative Therapie gewählt werden. Diese kann die Gabe von Schmerzmitteln und Präparaten zur Muskelentspannung oder eben auch Physiotherapie oder Spritzen enthalten. Ruhigstellung in Form von Bettruhe oder Stufenbettlagerung sollte nur kurzfristig durchgeführt werden, helfen aber vielen Patientinnen und Patienten wirklich gerade am Anfang ganz gut. Das Beste, was man tun kann, weiter seinem Alltag nachzugehen und, so gut es geht, körperlich aktiv zu bleiben. Zu viel Schonung oder gar längere Bettruhe kann die Genesung sogar verzögern.
Da dieses Krankheitsbild ja sehr viele Menschen betrifft, würde ich gerne doch mal genauer hinschauen, was an der Bandscheibe bei einem Bandscheibenvorfall so genau passiert. Die Bandscheibe besteht aus einem Gallertkern. Der besitzt ein hohes Wasserbindungsvermögen, wodurch ein Quellungsdruck entsteht, der den Annulus fibrosus, also den Faserring, um die Bandscheibe unter Spannung setzt. Die im Stehen oder Sitzen verursachte Druckbelastung auf die Bandscheibe führt zu einer Verlagerung von Flüssigkeit nach außen. Das kann man sich wie ein Auspressen vorstellen. Nach und nach kommt es dadurch zu einer Abflachung der Bandscheiben, was mit einem Größenverlust um bis zu ca. 2,5 cm im Tagesverlauf, natürlich abhängig je nach Alter und Größe der Person, einhergehen kann. Dieser Effekt nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab, da der Flüssigkeitsgehalt im Gallertkern sinkt. Nachts wird durch die Liegeposition eine Entlastung der Bandscheibe erreicht und sie füllt sich wieder mit Flüssigkeit auf. Dieser Wechsel von B- und Entlastung und der damit einhergehende Ein- und Ausstrom von Flüssigkeit ist sehr wichtig für die Ernährung der Bandscheibe, da die Bandscheibe ja keine eigene Blutgefäßversorgung hat. Die höchste Belastung in der Bandscheibe herrscht in nach vorne gebeugter Position mit zusätzlichem Tragen einer Last. Hierbei kommt es zu einer enormen Beanspruchung der Bandscheibe, dann kann der Faserring reißen und ein Bandscheibenvorfall entstehen. Der Schmerz entsteht dann meist durch Druck, durch ausgetretenes Gewebe auf einen Rückenmarksnerv, der an der Wirbelsäule austritt und dann zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule ins Bein verläuft. Ist das Bandscheibengewebe vollständig von der Bandscheibe separiert, spricht man von einem sogenannten Sequester.
Das war jetzt zwar viel Theorie, aber hat gut zum Verständnis beigetragen, was eigentlich in der oder mit der Bandscheibe passiert. Was machst du denn eigentlich bei deinen Patientinnen oder Patienten, wenn sich die Beschwerden durch die Therapien, also die konservative Therapien, nicht bessern?
Dann muss man natürlich noch genauer untersuchen und wir veranlassen meist eine Kernspintomographie, um die Bandscheiben- und Rückenmarksnerven besser beurteilen zu können.
Und wenn sich dann ein Bandscheibenvorfall bestätigt, was kann man dann noch für eine Therapie empfehlen?
Nachfolgend könnte man dann zum Beispiel auch noch gezieltere Maßnahmen wie zum Beispiel PRT-Behandlungen, das sind gezielte Spritzen, an den Bandscheibenvorfall unter CT-Kontrolle durchführen. PRT bedeutet übrigens wörtlich periradikuläre Therapie. Es gibt auch noch ein interessantes, sehr erfolgreiches Behandlungsverfahren bei Bandscheibenvorfällen, die Spine-Med-Dekompression. Bei diesem Verfahren liegt der Patient oder die Patientin auf einer speziellen Liege. Hier wird der Patient oder die Patientin auf einer Art beweglichem Schlitten auf dem Rücken liegend leicht fixiert. Dieser Schlitten kann dann durch entsprechende Kippung genau auf die betroffene Bandscheibenetage eingestellt werden und übt dann eine leichte Zugkraft aus. Der entsprechende Wirbelsäulenabschnitt wird dadurch leicht gedehnt und das verschafft der Bandscheibe mehr Platz. Durch diese Entlastung läuft der Stoffwechsel der Bandscheibe wieder deutlich besser ab. Die Bandscheibe plustert sich quasi wieder auf, nimmt Nährstoffe auf und zieht sich vom Nerv, der gedrückt wird, zurück. Aber wir sprechen natürlich hier nur von Millimetern.
Das ist interessant. Davon haben sicher noch nicht so viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gehört. Und wie läuft das ganz praktisch ab?
Eine solche Behandlung dauert ca. 30 Minuten im Liegen und ist eigentlich nicht schmerzhaft. Die Behandlung ist nebenwirkungsfrei und sollte in der Regel mehrere Male pro Woche wiederholt werden, damit sich die geschädigten Bandscheiben regenerieren und an ihren Platz zurückziehen können. Nicht durchführen kann man das bei Patientinnen oder Patienten mit Metallimplantaten an der Wirbelsäule, weil dann ist die meist ja fixiert, frischen Wirbelbrüchen oder einem instabilen Wirbelgleiten Grad 3.
Und was ist bei Patientinnen und Patienten, wenn zum Beispiel eine Lähmung, also nehmen wir mal an, eine Fußheberschwäche besteht?
Ja, die stelle ich dann natürlich möglichst schnell einem Wirbelsäulenoperateur vor. Man sollte in diesen Fällen nämlich nicht zu lange warten, bis man den Nerv eventuell dann durch eine Operation entlastet.
Das stimmt, darauf sollte man unbedingt noch einmal hinweisen. Zum Glück ist das aber ja selten. Da hätte ich auch noch ein interessantes Beispiel einer Patientin. Auch sie hatte ausstrahlende Beschwerden, aber anders als in dem vorigen Fall. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge geht es um Wirbelsäulenerkrankungen bzw. um Rückenschmerzen. Und ich habe heute eine Patientin mitgebracht, die sich schon lange Zeit mit Rückenschmerzen umgeschlagen hat und welche Beschwerden sie dabei erfahren hat und was sie für Behandlungsmaßnahmen erhalten hat, das hören Sie in dem folgenden Interview. Darf ich Sie einmal fragen, welche Beschwerden Sie vor der Operation hatten und wann die Beschwerden anfingen?
Die Beschwerden fingen schon lange an, aber seit einem Jahr ist das ganz extrem. Ich konnte kaum noch stehen und beim Laufen war es auch schwierig.
Wie weit konnten Sie denn noch laufen?
300 Meter.
Und wenn Sie so weit gegangen sind, was sind dann für Beschwerden aufgetaucht?
Dann konnte ich gar nichts mehr.
Das heißt, es waren dann Rückenschmerzen?
Ja, aber so intensiv.
Und hatten Sie auch Schmerzen im Bein?
Auch, ja.
Und immer in einem bestimmten Bereich vom Bein oder unterschiedlich?
Nein, mal rechts, auch mal links, aber
okay.
Oberschenkel und weiter runter.
Und was haben Sie gegen die Beschwerden unternommen?
Ja, Medikamente genommen, ne?
Was in erster Linie Schmerzmittel wahrscheinlich?
Ja, ja. Mhm. Erst Tilidin, aber konnte ich nicht vertragen. Und dann Ibuprofen, aber 800er.
Okay, also schon ein bisschen stärker. Mhm. Und haben Sie noch andere Therapien bekommen? Also Spritzen oder?
Ja, beim Orthopäden.
Okay.
Hat aber auch nichts gebracht.
Aber auch nicht geholfen?
Nee.
Weder Rücken- noch Beinschmerzen sind besser geworden?
Nee, ist so geblieben.
Okay.
Und dann habe ich mich eben zu dieser Operation entschlossen.
Und haben Sie vor der Operation oder in der Zeit, seitdem die Beschwerden aufgetreten sind, bis zur Operation auch mal Krankengymnastik gemacht?
Ja, habe ich auch gemacht.
Und hat das denn geholfen? Auch nichts geholfen.
Die Schmerzen waren eigentlich immer gleich. Vor der Krankengymnastik genauso wie nach der Krankengymnastik.
Das ist im Übrigen eine gute Frage. Hatten Sie denn Beschwerden oder Tätigkeiten, die die Entwicklung von den Beschwerden beeinflusst haben? Also das, weiß ich nicht, Sitzen es besser gemacht hat oder schlechter oder Liegen? Oder hatte das keinen Einfluss?
Doch, ich habe auch angenommen, ich habe gekocht. Das konnte ich ja nicht im Ganzen durchhalten. Immer auf den Schuh sitzen, was machen. Und dann, und mittags hat mich fast immer hingelegt.
Also Mittagspause gemacht sozusagen.
Ja.
Und die Hausarbeit dann eben im Sitzen?
Na, ich habe eine Haushaltshilfe.
Okay, weil das alleine dann auch nicht mehr ging?
Nee.
Okay.
Denn wir haben ein relativ großes Haus.
Mhm.
Und dann ist ja doch viel Arbeit so ein Haus. Das Nötigste habe ich dann gemacht. Und einkaufen war auch schwierig, wenn ich schon an der Kasse ziemlich viele Leute sah. Und Treppensteigen, ja genau. Nach der dritten Stufe war erst mal Ende.
Okay. Und Sie hatten gesagt, dass das vor einem Jahr losgegangen ist?
Ja, diese extremen Schmerzen.
Ja.
Rückenschmerzen hatte ich schon ewig, also auch als ich noch gearbeitet habe.
Ja, was haben Sie denn beruflich gemacht?
Ich war Justizangestellte.
Also eine sitzende oder überwiegend sitzende Tätigkeit. Und haben Sie denn damals irgendwie ja, Ausgleichssport gemacht oder Gymnastik gemacht oder sowas?
Nee, muss ich zu meiner Schande sagen, nein.
Okay, ja gut, aber häufig bleibt ja auch im Alltag nicht so die Zeit dafür, ne? Um dann noch was parallel zu machen.
Ja, oder man hat keine Lust.
Ne? Oder keine Lust,
Schweine und sagt, komm, bleib hier.
Okay, und dann fingen die Beschwerden an, schlimmer zu werden im Laufe der Zeit?
Ja, dann sind wir noch mal Richtung Freiburg gefahren und da konnte ich schon kaum laufen.
Okay. Also zum Urlaubsmäßig, ja. Richtung Freiburg, okay.
Das ist ein klassisches Beispiel für die Symptomatik einer Spinalkanalstenose. Allerdings muss man immer auch differentialdiagnostisch an Durchblutungsstörungen der Beine denken. Das müsste dann ein Gefäßspezialist zum Beispiel durch eine Ultraschalluntersuchung abklären.
Ach ja, genau. Du meinst die sogenannte Schaufensterkrankheit, oder?
Ja, die Patientinnen und Patienten müssen wie beim Bummeln in der Stadt an Schaufenstern immer wieder stehen bleiben. Nach einer kurzen Pause bessern sich die Beschwerden und man kann dann wieder eine kurze Strecke weitergehen. Vielen hilft es, wenn sie sich in dieser Pause dann nach vorne beugen. Die Symptome können dabei denen eines Bandscheibenvorfalls sehr ähnlich sein. Rückenschmerzen, ausstrahlende Beinschmerzen bis hin zu Taubheitsgefühlen sind möglich. Übrigens, die meisten der Betroffenen können schmerzfrei Fahrrad fahren. Aber zurück zu deiner Patientin. Was hast du ihr denn als Therapie vorgeschlagen?
Ja, in ihrem Fall war es so, dass sie sich ja bei uns in der Klinik vorgestellt hat und schon viele Behandlungen bekommen hat. Sie hatte die Beschwerden insgesamt ja auch schon ein paar Jahre. Anfangs hatte sie eine konservative symptomatische Behandlung mit Schmerzmitteln, Muskelaufbau am Bauch und am Rücken und auch ein sogenanntes entlordosierendes Mieder. Mit diesem Mieder soll der Effekt des sich nach vorne Beugens zu einem gewissen Teil zumindest nachempfunden werden. Und durch die Aufrichtung der Wirbelsäule wird der Rückenmarkskanal relativ gesehen weiter. Wie häufig in diesen Fällen hat sie dann nach und nach immer verschiedene Therapiebausteine erhalten und das bezeichnet man dann eben als Stufentherapie.
Ja, grundsätzlich kommt bei langanhaltenden Rückenschmerzen und nicht ausreichendem Erfolg mit den Einzeltherapien auch eine sogenannte multimodale Schmerzbehandlung in Frage. Dies beinhaltet meist einen 2 bis 3 Wochen langen stationären Aufenthalt in einer Klinik, die ein solches Programm anbietet. Inhalt ist oft eine Kombination von Bewegung, Schulungen, Entspannungstechniken und natürlich auch die Behandlung mit Medikamenten bzw. Spritzen.
Ja. Und wenn alles nicht ausreicht und die Rückenbeschwerden oder die Beinbeschwerden zu einer starken Einschränkung der Lebensqualität führen, könnte man auch über eine Operation zur Erweiterung des Rückenmarkkanals nachdenken, so wie eben bei meiner Patientin.
Das waren jetzt 3 Beispiele von spezifischem Rückenschmerz, der Wirbelkörperbruch, der Bandscheibenvorfall und die Spinalkanalstenose. Es gibt natürlich eine Vielzahl anderer Erkrankungen, die zu einem spezifischen Rückenschmerz führen können. Vielleicht machen wir dazu einmal später weitere Podcast-Folgen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Zum Abschluss kann man vielleicht als Fazit jeder Rückenerkrankung sagen, es gibt nicht den einen goldenen Weg zur Behandlung der Erkrankung. Wichtig ist es, das Beschwerdebild der Patientinnen und Patienten individuell zu betrachten und dann genau individuell darauf aufbauend den passenden Therapiepfad einzuschlagen. Teil von einer Rückentherapie ist aber immer auch, an die Eigenverantwortung bzw. die Eigenaktivität der Patientinnen und Patienten zu appellieren und das Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Dazu gehört auch zum Beispiel eine Kontrolle des Körpergewichtes, weil gerade Übergewicht zu einer stärkeren Belastung der Wirbelsäule oder eben auch der einzelnen betroffenen Wirbelsäulenabschnitte führt. Außerdem gehört dazu das Erlernen von Eigenübungen, die Betroffenen mehrmals wöchentlich, am besten 4 bis 5 Mal pro Woche, zu Hause durchführen sollten, um ein nachhaltiges Therapieergebnis zu erzielen. Das ist wie bei jedem anderen körperlichen Training auch. Das kann auch durch die Teilnahme an Rückensportgruppen unterstützt werden. Das Stichwort ist hier muskuläre Dysbalancen, also praktisch eine unausgewogene muskuläre Situation und die Bewegungseinschränkungen zu reduzieren. Das dient dann auch der Vorbeugung und an die muss man immer denken. Hören Sie dazu auch gerne noch einmal eine unserer vorigen Folgen um das Thema Prävention.
Das waren gute Schlussworte. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie gerne unseren Reko-Podcast.
Wir freuen uns auf Sie auch in unserer nächsten Folge und bis dahin achten Sie auf Ihre Knochen.